Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Unser Thema heute ist der Antisemitismus, vor allem, aber nicht nur im Internet. Professor Dr. Monika Schwarz-Friesell ist Antisemitismusforscherin und Kognitionswissenschaftlerin an der Technischen Universität Berlin. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gespräch, Frau Schwarz-Friesell.
Dankeschön.
Vor kurzem ist Ihr Buch erschienen mit dem Titel Judenhass im Internet. Und darin präsentieren Sie die Ergebnisse einer Langzeitstudie, die Sie mit Ihrem Team unternommen haben. Und ganz zu Beginn schreiben Sie, dass Sie so viel Grausames gefunden haben, dass es selbst einer erfahrenen Antisemitismusforscherin wie Ihnen habe den Atem stocken lassen. Also Sie veröffentlichen ja schon sehr lange zu Antisemitismus. Was war denn diesmal anders?
Besonders ausgeprägt ist im Internet der Vernichtungswille in Bezug auf Juden, Judentum und den jüdischen Staat Israel. Und das mit einer Hassartikulation, wie man sie sonst im öffentlichen Raum so nicht antrifft. Die Äußerungen wie Juden ins Gas oder bombt Israel haben wir natürlich auch schon in unserem E-Mail-Korpus gesehen. Wir haben ja schon 20.000 E-Mails analysiert, die an den Zentralrat der Juden und an die israelische Botschaft in Berlin und auch an andere israelische Botschaften in Europa gesendet wurden. Da sind ab und zu solche virulenten E-Mails auch dabei. Aber wenn man im Internet tatsächlich Analysen macht, dann sieht man jeden Tag, wir haben ja nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern eben auch den amerikanischen und den russischen Raum analysiert, dann sieht man jeden Tag Hunderte oder Tausende von solchen Äußerungen immer wieder aufs Neue. Die schaukeln sich dann teilweise auch auf. Und das Besondere im Internet ist, dass sie multimodal herüberkommen. Das heißt, wir haben nicht nur die sprachlichen Äußerungen mit den Morddrohungen und Beschimpfungen und Dämonisierungen, Judenschweine, ekelhaftes Pack, ab ins Gas mit euch oder wir wollen einen zweiten Holocaust, sondern wir haben daneben eben auch Bilder, Audios und Videos. Und das macht das Ganze natürlich nochmal intensiver. Und obgleich ich, wie Sie schon angesprochen haben, jetzt seit mittlerweile 14, 15 Jahren Antisemitismus untersuche, ist das nochmal in diesem Projekt eine ganz besondere Dimension eigentlich gewesen.
Sie haben das Internet untersucht, das kann man ja nicht. Also was genau haben Sie untersucht im Internet?
Also wir haben anhand von Korpusanalysen, wie gesagt, das sind sehr, sehr große Textmengen, natürliche Textmengen, die von User und Userinnen eben unaufgefordert ins Netz gestellt wurden, haben wir in Stichproben, in sehr großen Stichproben, die Texte plus die Videos, die Audios analysiert. Und zwar haben wir das sowohl quantitativ als auch qualitativ gemacht.
Ja, aber ich meine, Sie müssen sich doch auf einen Bereich beschränkt haben.
Ja, natürlich. Mhm. Wir haben Schlagworte festgelegt, wie Jude, Jüdin, Judentum, Israel, Nahostkonflikt. Wir haben aber auch ganz gezielt zum Beispiel bei Such- und Rechercheportalen Aspekte wie zum Beispiel jüdische Feste, Purimfest, Pesach und haben gesehen, wie schnell stößt man eigentlich, wenn man so etwas als Suchbegriff eingibt, auf antisemitische Inhalte. Und die Korpusdaten sind dann tatsächlich so gestaltet, dass es sehr, sehr große Textmengen sind zu einem bestimmten Thema. Zum Beispiel 2014 war das der Gaza-Konflikt. Da haben wir uns angeguckt, wie schreiben die Leute über Gaza in den Kommentaren.
Aber egal, wo sie darüber schreiben.
Ja.
Also sie haben sich jetzt nicht ausgesucht, irgendwie die Kommentarspalten der Tagesschau oder
auch. Was auch. Wir haben ein riesengroßes, das macht die Studie ja auch so einmalig weltweit. Wir haben eine riesengroße und breite Palette an unterschiedlichen Textsorten im Web analysiert. Sie haben gerade angesprochen, die Kommentare Tagesschau. Freundlicherweise hat Meta Tagesschau ja uns Tausende von Kommentaren zur Verfügung gestellt. Und zwar gelöschte, das war für uns besonders interessant, inwiefern unterscheiden sich gelöschte von nicht gelöschten Kommentaren, haben die miteinander verglichen. Wir haben uns aber auch angeguckt, die Kommentare der sogenannten Mainstream-Presse. Über 10 Jahre hinweg haben wir geschaut, wie verändern die sich semantisch, also radikalisieren die sich, werden es mehr, werden es weniger. Das haben wir über 10 Jahre von 2007 bis 2017 untersucht, und zwar Welt, Süddeutsche, Spiegel, Zeit, also die ganze Palette eigentlich, und haben da ja festgestellt, dass in 10 Jahren sich die Anzahl vervierfacht hat. Wir haben aber eben auch die gesamte Palette der sogenannten sozialen Medien, die ja heute gerade für junge Menschen besonders wichtig sind, immer wieder analysiert. Und zwar alle Bereiche, die überhaupt nur zu analysieren waren. Twitter, Facebook, Instagram, wir sind in die Kommentarbereiche von YouTube-Videos gegangen, wir sind in Fanforen gegangen, wir sind auf Blogs gegangen, wir sind in Ratgeberportale, Rechercheportale, also eine riesengroße Bandbreite. Das war ganz bewusst von uns so gedacht, dass wir uns nicht spezialisiert haben auf eine Textsorte, sondern wir wollten tatsächlich in diesen 4, 4,5 Jahren möglichst breit herausfinden, wie artikuliert sich im gesamten Internet Antisemitismus.
Ich komme noch mal kurz zu dem Punkt zurück, dass Sie gesagt haben, in den Kommentarspalten der Zeitungen wie Süddeutsche, Spiegel und so weiter hat sich der Anteil der antisemitischen Kommentare vervierfacht. Aber heißt das denn auch, dass sich die Zahl der Antisemiten vervierfacht hat? Wir wissen ja, dass wenige User, die sehr, sehr, sehr viel posten, sehr großen Einfluss haben können.
Nein, das heißt es natürlich nicht. Das würden wir auch niemals behaupten. Ich würde das niemals behaupten, denn die Methode der Korpusanalyse, die ich seit vielen Jahren benutze, ist nicht zu vergleichen mit bestimmten statistischen Verfahren, die auf eine strikte Repräsentativität ausgehen. Also zum Beispiel Umfragen, die dann durch Erhebungen sagen, wir können als Prototyp sagen 22% in der Gesamtbevölkerung oder 18%. Das können wir mit Korpusanalysen nicht, das wollen wir auch nicht. Korpusanalysen decken typische, charakteristische Merkmale von bestimmten Kommunikationsbereichen auf. Und in diesem Fall ist das der typische Kommunikationsbereich der antisemitischen Sprachproduktionsdaten. Das heißt, was liefern diese Korpusanalysen? Sie liefern uns einen Einblick, a, wie denken, fühlen und kommunizieren überhaupt Antisemiten im digitalen Zeitalter? Und b, wie sind sie prozentual vertreten? Also haben wir zum Beispiel mehr Linksextremisten oder mehr Rechtsextremisten? Das können wir ja sehr gut quantitativ eigentlich angeben. Aber zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir jetzt plötzlich auch eine Vervierfachung von Antisemiten in der Gesellschaft haben. Aber brisant ist das Ergebnis trotzdem, denn unter dem Strich bleibt die Tatsache, dass immer mehr User und Userinnen, weil in den letzten 10 Jahren hat ja auch die Zahl der User und Userinnen im Internet signifikant zugenommen, stoßen bei ihren Recherchen, in ihren Kommentarbereichen auf immer mehr antisemitische Äußerungen. Das bleibt unterm Strich.
Also ich fasse mal zusammen, das erste Ergebnis ist, der Antisemitismus oder die Judenfeindschaft im Netz hat zugenommen und ist, das sagten Sie eingangs, auch wesentlich radikaler, hasserfüllter geworden. Nun kann man sich ja fragen, ob das nicht auch an den inhärenten Gesetzen des Internets oder der sozialen Medien überhaupt liegt. Ich entsinne, wir hatten im Programm von Deutschlandfunk Kultur ein Interview zur Hundehaltung und das wie immer auch über die üblichen Kanäle verbreitet und der Gesprächspartner hat anschließend Morddrohungen bekommen.
Ja, Sie haben völlig recht. Natürlich geht das Hand in Hand. Man kann beim Internet-Antisemitismus die spezifischen Prozesse und Kommunikationscharakteristika des Internets nicht beiseite schieben. Die spielen hier eine ganz maßgebliche Rolle, sei es die Anonymität, die eben die Tabuisierungsschwelle tatsächlich auf ein bestimmtes Minimum senken lässt, sei es aber auch die ganz spezifische Kommunikationssituation. Da sitzen diese Leute zu Hause am heimischen PC oder mit ihrem Smartphone und sie haben niemanden gegenüber aus Fleisch und Blut. Ja? Das ist eine körperlose Kommunikation, eine hochabstrakte Kommunikation. Da ist nicht ein Mensch gegenüber, das würde nämlich sofort wieder da für eine bestimmte Hemmschwelle sorgen, sondern sie posten ihren Hass praktisch in den leeren Raum, an Dritte, an unbekannte Dritte. Gleichzeitig beobachten wir, dass die Gefühle dieser User, also auf der einen Seite eine sehr abstrakte, eine fleischlose Kommunikation, auf der anderen Seite eine extreme Intensität in Bezug auf die Gefühle. Die könnten intensiver und konkreter gar nicht sein. Also viele schreiben, als ginge es um ihr eigenes Leben. Das heißt aber nicht, dass der Antisemitismus so nicht existieren würde, wenn wir das Netz und seine Eigenschaften nicht hätten. Denn das Netz holt ja das, was in den Köpfen ist, nur hervor und beschleunigt es, praktisch der Katalysator, der Beschleuniger für antisemitische Äußerungen.
Na gut, also, aber die Frage ist ja vielleicht trotzdem, ob tatsächlich der Antisemitismus zugenommen hat oder nicht insgesamt die Zahl der hasserfüllten Kommentare, also man denke an rassistische Kommentare, an frauenverachtende Kommentare.
Das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich haben insgesamt Hass, Häme, Hetze und Aggressivität im Netz zugenommen, gar keine Frage. Aber wenn ich feststelle, nach Jahren der Untersuchung, dass eben in den Bereichen die Antisemitismen sich verdoppelt, verdreifacht und vervierfacht haben, ist das ja auch ein Fakt.
Eine ihrer zentralen Thesen lautet, dass Judenfeindschaft eben kein Vorurteilssystem von vielen sei. Also Antisemitismus ist nicht dasselbe wie Rassismus beispielsweise, der sich gegen dunkelhäutige Menschen richtet. Wie kommen Sie zu dieser Aussage?
Ganz einfach. Ich habe ja nicht nur den aktuellen Antisemitismus studiert, sondern auch die Geschichte des Judenhasses. Und die Geschichte des Judenhasses zeigt ganz klar, Judenhass ist in die Welt vor 2000 Jahren gekommen, nicht aufgrund von Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie, aufgrund von einzelnen Merkmalen, die Juden ausgezeichnet haben, sondern anders als bei Vorurteilssystemen basiert Judenfeindschaft nur auf Phantasmen. Ein Vorurteilssystem entsteht aufgrund von, jetzt kommt ein Fachausdruck, induktiven Übergeneralisierung.
Moment. Was? Anders als andere Vorurteilssysteme basiert es nur auf Phantasmen? Das heißt, der Rassismus hat eine rationale Wurzel?
Nein, Rassismus ist kein Vorurteilssystem. Rassismus ist eine Glaubensideologie, die Menschen in Kategorien von niedrigem Wert und positivem höherem Wert einteilt. Das ist aber nicht zu vergleichen mit Vorurteilssystemen. Jeder von uns hat Vorurteile im Kopf. Das ist etwas ganz anderes als Rassismus. Rassismus basiert genauso auf einer Fantasie wie der Antisemitismus auch. Wir müssen hier wirklich drei Dinge auseinanderhalten, sonst geht's Kraut und Rüben. Wir haben Judenhass, wir haben Rassismus und wir haben Vorurteile. Vorurteile basieren auf Übergeneralisierung. Einfach als Beispiel. Nehmen wir islamophobische Tendenzen. Es gibt Splittergruppen im Islam, Islamisten, die durch bestimmte Eigenschaften und Handlungen zur Vorurteilsbildung beitragen. Ja? Scharia-Politik, Frauenunterdrückung, Terrorismus, Gewalt, Homophobie. Das sind bestimmte Eigenschaften, wenn die in eine Sammelkategorie gepackt werden und es kommt zu einer Übergeneralisierung, dann kann man sehr schnell sehen, wie so ein Vorurteil über die gesamte Menge aller Muslime ausgebreitet wird. Ja, alle Muslime sind dann plötzlich gewalttätig oder frauenfeindlich oder homophob, obwohl es nur eine Splittergruppe ist, aufgrund von bestimmten Eigenschaften oder Handlungen. Bei der Judenfeindschaft, das zeigt uns die Geschichte, hat es solche Eigenschaften nie gegeben. Das heißt, ich könnte jetzt mit Ihnen, dafür bräuchten wir aber viel Zeit, jedes antisemitische oder judenfeindliche Stereotyp aufgrund seiner historischen Basis abklopfen und untersuchen. Und wir würden sehen, dass wir dort keine Übergeneralisierung haben, sondern dass das reine Fantasiekonstrukte sind. Nehmen wir das viel artikulierte Stereotyp des Kindermörders oder der Blutkultlegende. Das ist entstanden im frühen Mittelalter. Wir wissen sehr genau, dass zum Beispiel im 11. Jahrhundert, im 12. Jahrhundert in Norwich ein kleiner Junge verschwunden ist. Es gibt ganze Bücher darüber. Und es wird seitdem immer wieder behauptet, bis zum heutigen Tag, dass Juden so einen Blutkult praktizieren, zum Beispiel ihre Matzen backen mit dem Blut christlicher Kinder. Es gab in der Geschichte nie, nicht ein einziges Mal einen nachgewiesenen Fall, ja? Wenn es einen Fall gegeben hätte, dann wäre es eine Übergeneralisierung, dann wäre ein Vorurteil entstanden, Vorurteil. Aber wir haben nie einen Fall gehabt. Und auch diese ganzen anderen Verdunkelungstheorien und diese Verschwörungsfantasien sind letztendlich nichts anderes als Fantasiekonstrukte von Judenfeinden, die diese projiziert haben auf die jüdische Gemeinschaft. Das hat mit Vorurteilen nichts zu tun, sondern Judenfeindschaft ist eine kulturelle Kategorie, die entstanden ist nach der Abspaltung von Juden und Christentum. Wir haben nur einen bestimmten Teil heute modern, der beim Antisemitismus gleichzusetzen ist oder gekoppelt ist an Rassismus. Das ist der rechtsradikale und neonazistische Antisemitismus. Hier in der Tat gehen diese beiden Phänomene wie in der Nazizeit, wie im 19. Jahrhundert ineinander über. Wenn aber jemand sagt, heute ist generell Antisemitismus mit Rassismus gleichzusetzen, dann kennt er oder sie sich ganz einfach nicht mit der modernen Forschung aus und hat nicht verstanden, dass der Antisemitismus, ich benutze gern die Metapher des Chamäleons, sich ja im Laufe der Jahrhunderte immer wandelt und anpasst. Und es ist ganz typisch, dass der moderne Antisemitismus sich auf Israel seit 1948 konzentriert, weil Israel das bedeutendste Symbol für Judentum und gelebtes Judentum eben entsprechend ist. Gucken Sie sich den linken Antisemitismus an, dann werden Sie sehen, das sind ausgesprochene Antirassisten. Trotzdem sind es Antisemiten, wenn man sich ihre Äußerungen unter die Lupe nimmt.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Thema heute ist der Antisemitismus mit der Kognitionswissenschaftlerin und Antisemitismusforscherin Professor Monika Schwarz-Friesell. Sie leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Allgemeine Linguistik. Frau Schwarz-Friesell, es gibt ja eine international anerkannte Definition von Antisemitismus. Die lautet: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die in Hass auf Juden Ausdruck finden kann. So, nun fragen wir uns mal alle, was heißt das in der Praxis? Ich war vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung in Berlin zum Thema Antisemitismus. Da wurde natürlich viel diskutiert, warum, wieso, wo kommt das her? Und vor allen Dingen auch die Frage, was ist denn antisemitisch? Sie haben Eingangsbeispiele genannt. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht zu diskutieren. Aber ich nehme hier mal einen anderen Satz aus dieser Diskussion. Ihr Juden heiratet gern unter euch. Ist das ein antisemitischer Satz?
Das ist ein dummer Satz, ein ignoranter Satz. Da würde ich erst mal hinterfragen, wie sah die Situation aus, was ist der Kontext? Ich mag solche Sätze schon per se nicht. Ja, ihr Juden, damit wird ja schon eigentlich eine antisemitische Differenzkonstruktion aufgetan. Und wenn das zu einer deutschen Jüdin oder einem deutschen Juden gesagt wird, dann ist es klar, also auch ohne Kontext, ein Verbalantisemitismus, denn das sind ja Deutsche. Und wenn dann gesagt wird, ihr Juden, dann greift man in die Kiste des 19. Jahrhunderts zurück, wo auch immer gesagt wurde, ihr Juden seid eigentlich keine richtigen Deutschen.
Ein anderes Beispiel, die BDS-Kampagne. Das ist ja ein Aufruf, Israel mit Boykott, also B, Desinvestition, D und S, Sanktionen zu überlegen. Und zwar so lange, ich zitiere, es die Gebiete besetzt hält, den arabisch-palästinensischen Bürgern Israels nicht dieselben Rechte einräumt wie den jüdischen Bürgern Israels und solange Israel nicht die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge fördert. So, darüber könnten wir jetzt alleine und den Rest unseres Lebens diskutieren. Mir geht es hier jetzt darum, dass es ja sehr widerstreitende Einschätzung dieser BDS-Kampagne gibt. Also Sie, Frau Schwarz-Friesell, halten Sie für antisemitisch? Der Historiker Moshe Zuckermann nicht, auch nicht sein Kollege Amos Goldberg oder auch die Soziologin Eva Illouz. Ich will darauf hinaus, dass es vielleicht ja doch nicht so leicht ist, eindeutig zu sagen, was ist antisemitisch und was nicht.
Würde ich sehr widersprechen. Und die drei Personen, die Sie gerade genannt haben, zeichnen sich ja durch eines aus. Es sind keine Antisemitismusforscher oder Forscherinnen. Ja, das ist ein großer Unterschied. Die Menschen können gebildet sein, sie können Akademiker sein. Wenn sie sich aber nicht intensiv mit modernem, aktuellen Antisemitismus auseinandergesetzt haben, dann kommen, und das sehen wir in allen Debatten, sehr schnell so aus dem Bauch heraus bestimmte ideologiegeprägte Äußerungen, wo ich als Forscherin sofort sage, aber schaut euch doch bitte die Empirie an. Schaut euch die Texte und die Aktionen der BDS an. Es besteht doch gar kein Zweifel, dass diese antisemitisch sind. Also ich finde das sehr seltsam, dass irgendjemand sich hinstellt und allen Ernstes sagt, ich sehe nichts Antisemitisches an dieser Bewegung. Sie ist derealisierend, sie dämonisiert den Staat Israel und letztendlich will sie eigentlich die Zerstörung des jüdischen Nationalstaates. Hinzu
kommt, das habe ich aber nirgendwo gefunden.
Oh doch. Schauen Sie sich mal die Aktionen an. Ja, wir hatten ja zuletzt zum Beispiel auch hier in Berlin an der HU, da ist eine Gruppe von BDS-Anhängern, hat zum Beispiel eine Informationsveranstaltung gestört mit Geschrei und mit Plakaten. Sie haben nicht mal davor zurückgeschreckt, eine Holocaust-Überlebende, die schreckliche Kindheitserlebnisse hatte, die ihre kleine Schwester verloren hat, zu beschimpfen, sie würde im falschen Staat leben, sie würde den falschen Staat unterstützen. Das war für diese arme Frau ein schrecklicher Schock. Also die arbeiten mit brutalstmöglichen, widerlichen Methoden.
Das glaube ich Ihnen sofort, dass diese Gruppe das getan hat. Aber wenn man jetzt auf die Seite der Kampagne geht, da steht dann nichts von einer Zerstörung des Staates Israel. Im Gegenteil.
Da muss man zwischen den Zeilen lesen können und sich gut aus. Ich sage ja, es ist ein Unterschied, ob man einfach nur so auf diese Seite geht. Natürlich ist das ein Wolf, der Kreide gefressen hat, vor allem wenn er in die Öffentlichkeit geht. Wenn man sich aber zum Beispiel schon einmal so einen Satz, den Sie gerade vorgelesen haben, anschaut, wie wir wollen, dass die arabischen Israelis volle Gleichberechtigung haben. die haben volle Gleichberechtigung. Israelische Araber sind in allen Positionen. Es wird sehr oft von der BDS-Kampagne behauptet, Israel habe Züge eines Apartheidsstaates. Ein Apartheidsstaat wie das frühere Südafrika hatte getrennte Universitäten, getrennte Bänke. Es standen tatsächlich Schilder, only for whites. Nichts davon werden Sie in Israel finden. Arabische Familien sind genauso in israelischen Universitäten. Es sind Ärzte, sie sind hoch im Militär, sie sind in denselben Restaurants, sie besuchen dieselben Kinos. Sie haben alle Chancen. Gehen Sie einmal durch den Campus der Hebräischen Universität in Jerusalem. Mehr als die Hälfte aller jungen Frauen, die dort studieren, tragen ein Kopftuch. Das soll Diskriminierung sein? Kritik an Israel wird laut und scharf überall artikuliert. Auch bei mir gibt es vieles, was ich an der Netanjahu-Regierung oder an vielen Dingen, die im Land existieren und bestehen, kritisiere. Aber ich benutze deshalb keine NS-Vergleiche, ich benutze keine Holocaust-Vergleiche, ich benutze keine Apartheids-Vergleiche, ich dämonisiere nicht, ich delegitimiere nicht und ich fordere auch nicht, dass jüdische Wissenschaftler und Musiker und Waren boykottiert werden sollen.
Dann kommen wir jetzt mal zu der leicht gestellten und wahrscheinlich schwer zu beantwortenden Frage, was kann man tun, was sollte man tun? Denn wenn ich Ihnen folge, dass die Judenfeindschaft im Grunde genommen ein integraler Bestandteil der westlichen Kultur seit 2000 Jahren ist, dann dürfte es nicht so leicht sein, etwas dagegen zu unternehmen.
Genau so ist es. Es ist schwierig und wie ich geschrieben habe, es wird auch wehtun, wenn man es wirklich energisch angeht. Und bislang hat es eigentlich noch nicht wehgetan. Man muss sich mit der Geschichte dieses Abendlandes viel intensiver auseinandersetzen. Man muss sich vor diesem Hintergrund lösen von falschen Konzeptualisierungen und Definitionen. Eine dieser Falschdefinitionen ist, jeder Antisemitismus ist Rassismus. Das ist falsch, das ist nur eine kleine Splittergruppe. Man muss sich lösen von der falschen Vorstellung, Antisemitismus ist Fremdenfeindlichkeit, Juden sind keine Fremden. Wir müssen uns lösen von der falschen Vorstellung, dass es eine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unter vielen ist. Es ist keine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, es ist Judenfeindlichkeit. Und das sieht man auch bei den ganzen Texten, dass das schon ein großer Unterschied ist. Zum Beispiel diese Verschwörungsfantasien haben wir nicht bei Frauenfeindschaft, wir haben sie nicht bei Homophobie. Das ist etwas ganz Eigenartiges, was tatsächlich nur bei Juden und Judentum und Israel anzutreffen ist. Was also ist zu tun, auf den Punkt gebracht? Viel Ehrlichkeit, die Bereitschaft, alte, falsche Konzepte endlich über Bord zu werfen, sich hinzusetzen mit den Experten, mit den Ergebnissen aus der empirischen Forschung und zu sagen, hier müssen wir ansetzen. Ein ganz konkreter Punkt ist, nehmen wir das Internet, womit ich mich ja zuletzt sehr intensiv beschäftigt habe, es reicht nicht, dass die Bildungsminister beispielsweise jetzt darauf setzen, dass schon den jüngsten Schülerinnen und Schülern die neuen Technologien beigebracht werden. Wir brauchen parallel auch eine Ethik der digitalen Kommunikation. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen müssen lernen, wie sie mit den Herausforderungen dieser Netzkommunikation eben auch umgehen können, verantwortungsbewusst. Das wäre ein wichtiger Schritt. Der zweite Schritt wäre tatsächlich null Toleranz gegenüber Fällen in der Öffentlichkeit. Nehmen wir diese Entscheidung zur BDS vom Bundestag. Das ist eine richtige, effektive Entscheidung. Davon brauchen wir mehr.
Das ist eine sehr umstrittene Entscheidung.
Ich habe Ihnen ja gesagt, es wird wehtun. Jede energische Entscheidung gegen Antisemitismus und insbesondere gegen die besonders häufige und besonders akzeptierte Variante des Antisemitismus, und das ist nachgewiesen, der israelbezogene Antisemitismus, wird das Geschrei der Gegner hervorrufen. Massives Geschrei.
Ich muss mal kurz erläutern, dass vor kurzer Zeit die Mehrheit der Abgeordneten des Deutschen Bundestages eben diese BDS-Kampagne als antisemitisch verurteilt hat.
Und ich denke, gerade das zeigt, dass man hier wirklich mal einen wunden, einen wichtigen Punkt erwischt hat. Mit diesem Entschluss des Bundestages ist endlich mal ein Zeichen gesetzt worden. Wir setzen an beim israelbezogenen Antisemitismus. Denn wenn wir dort nicht ansetzen, kann man noch so viele Programme, Frau Führer, gegen die AfD oder gegen Pegida oder gegen Neonazis machen. Das wird dem Antisemitismus den Boden nicht entziehen. Antisemitismus ist, auch wenn ich jetzt wieder einen Floskelsatz vielleicht benutze, ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
Sie haben vorhin das Wort Ehrlichkeit benutzt, aber was sollen wir tun? Und natürlich Wissen, als Wissenschaftlerin natürlich Wissen, Fakten, Tatsachen. Jetzt würde ich mal eben kulturpessimistisch sagen, die haben ja gerade nicht so Konjunktur. Nehmen wir mal so jemanden wie Präsident Trump, dem nun täglich mehrere Lügen nachgewiesen werden. Das schadet seiner Popularität in keinster Weise.
In der Tat, das ist ein riesengroßes Problem. Ich sehe das genauso. In meinen Seminaren analysieren wir beispielsweise die Reden und die Twitter-Beiträge von Trump und schlagen mehr oder weniger auch die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Und da kommen wir zum Anfang des Gesprächs, dass wir insgesamt eben eine Verrohung in der Kommunikation haben, die wir uns vor einigen Jahren auch noch nicht haben vorstellen können. Aber ich bin eben
nicht... Naja, nicht nur Verrohung, sondern die deprimierende Analyse scheint ja zu sein, dass Menschen ihre Ansichten nicht aufgrund von Fakten ändern.
Das ist richtig. Wir haben eine große Faktenresistenz. Das sind ja die Fake News und die sogenannten alternativen Fakten. Die Realität wird so zurechtgedreht, wie sie gerade der jeweiligen Ideologie oder politischen Ausrichtung passt. Das ist ein weltweites, globales Phänomen. Das ist völlig richtig. Überspitzt, ganz massiv überspitzt finden wir das beim Judenhass und bei der Judenfeindschaft. Konkretes Beispiel. Wenn ausnahmsweise mal etwas Positives in den deutschen Medien über Israel berichtet wird, kommt zwar selten vor, aber es kommt selten vor. Zum Beispiel ein Bericht, Syrienkrieg, dass Israel syrische Verletzte an der Grenze aufgenommen hat und sie in israelischen Krankenhäusern gesund gepflegt hat, unentgeltlich übrigens. Und das wird gepostet, Online-Presse, im Internet. Können Sie sich vorstellen, wie die Kommentare dazu lauten? Unisono, das sind Fake News. Oder aber das ist Public Relation. Wenn die Kameras weg sind, schmeißt Israel diese Kranken auf die Straße. Also hier sehen Sie genau dieses Phänomen. Das Israel-Bild ist so negativ, es lässt keine positiven Aspekte hinein.
Gut, also wir kommen mit Ehrlichkeit nicht weiter, mit Wissen, nein, mit Fakten, mit Tatsachen nicht. Womit dann?
Also ganz einfach. Ich denke, dass wir die überzeugten Antisemiten tatsächlich nicht erreichen werden. Die werden wir nicht erreichen. Hier bin ich tatsächlich Kognitions- und Kulturpessimistin oder ich würde es anders ausdrücken, hier bin ich Realistin. Aber es gibt ja eine große Menge, und das ist die Mehrheit noch in Deutschland, die unentschlossen ist. Das sind keine glühenden, überzeugten Antisemiten, die davon überzeugt sind, dass Juden und der Staat Israel das Übel in der Welt sind. Die sind aber verunsichert und sie sind zum Teil schon massiv beeinflusst durch Mainstream-Medien, durch Kommentare, durch diese Fluten von Internetkommentaren, in denen eine Vermischung von Judenhass und Israelhass gar nicht mehr auseinanderzuhalten ist. Die können wir noch erreichen. Und hier wäre es eben ganz wichtig klarzumachen, Judenhass ist kein Phänomen der Nazizeit. Judenhass ist kein Phänomen der Ungebildeten. Judenhass ist kein Phänomen der Rechtsextremisten. Judenhass ist eine kulturelle Kategorie. 2000 Jahre Judenhass gegen vielleicht 30, 40, 50, mehr sind es nicht, Jahre der Aufklärung. Erst mit den Auschwitz-Prozessen hat man ja tatsächlich angefangen, wirklich den Holocaust aufzuarbeiten und auch Judenhass aufzuarbeiten. Vorher in der Adenauer-Ära wurde das weitgehend bagatellisiert. Und wenn man bedenkt, 2000 Jahre gegen 50 Jahre, dann ist das schon ein ziemliches Ungleichgewicht. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Dennoch, wir sollten nicht pessimistisch aufgeben und sagen, wir können gar nichts tun. Ich schildere ja im Buch auch verschiedene Möglichkeiten, was zu tun ist. Und die wichtigste meines Erachtens aufgrund dieser empirischen Evidenzen ist tatsächlich null Toleranz gegenüber israelbezogenen Antisemitismus, weil es meine Überzeugung als Forscherin und die ganzen 10 Jahre zeigen das auch, ist, dass wenn wir gerade diesen fast schon auf dem Weg der Normalität befindlichen Antisemitismus nicht scharf entgegentreten, wird dieser dazu führen, dass auch an den Rändern der Gesellschaft die Radikalinskis Oberwasser bekommen. Das ist eine Symbiose, die sich schon klar zeigt. Das schaukelt sich auf.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Schwarz-Friesell.
Gerne.
Professor Dr. Monika Schwarz-Friesell im Deutschlandfunk Kultur. Sie leitet an der Technischen Universität Berlin das Fachgebiet Allgemeine Linguistik. Und die von ihr und ihrem Team erwähnte Studie ist in Buchform unter dem Titel Judenhass im Internet erschienen, und zwar im Verlag Hendrich und Hendrich.